Wochenende weiter mit Raketen und Drohnen beschossen. Welche Auswirkungen wird dieser Konflikt haben? Das habe ich mit dem CDU-Außenexperten Jürgen Hart besprochen. Das Interview hören Sie nach den Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
Israel und der Iran greifen sich weiter gegenseitig an. Dabei sind am frühen Morgen iranische Raketen in mehrere Wohnhäuser in Tel Aviv eingeschlagen. Es soll Tote und Verletzte geben. Unmittelbar davor hat Israel wieder Ziele im Iran angegriffen. Unser Korrespondent für den Iran, Benjamin Weber.
Der Chef des Geheimdienstes der iranischen Revolutionsgarden, Qasemi, und sein Stellvertreter seien am Abend bei israelischen Angriffen getötet worden. Das meldet die Nachrichtenagentur Tasnim. Nach iranischen Angaben seien auch Behörden und staatliche Einrichtungen angegriffen worden, etwa das Ölministerium und die Polizeidirektion in der Hauptstadt Teheran. In der vierten Nacht in Folge mit Angriffen auf iranische Militär- und Atomanlagen hat Israel außerdem den Flughafen der Stadt Mashhad ins Visier genommen und damit zum ersten Mal weit im Osten des Landes angegriffen. Iranischen Angaben zufolge sind seit Beginn der Angriffe über 220 Menschen getötet worden und über 1200 verletzt. 90% davon seien Zivilisten, heißt es.
Die Eskalation im Nahostkonflikt wird auch Thema beim G7-Gipfel in Kanada sein. Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten westlichen Industrienationen kommen dort ab heute für 2 Tage zusammen. Bundeskanzler Merz ist schon in Kananaskis in den Rocky Mountains. Für ihn zählen auch die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs und der Zollkonflikt mit den USA zu den zentralen Themen. Der G7 gehören neben Deutschland, Kanada und den USA auch Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan an. Außerdem sind Staats- und Regierungschefs weiterer Länder als Gäste dabei, unter anderem aus Indonesien, Brasilien und Mexiko. Brandenburgs Innenminister Wilke hat den Angriff auf die Veranstaltung Bad Freienwalde ist bunt verurteilt. Wilke sagte, wer Menschen auf einem Familien- und Kinderfest angreife, bewege sich weit außerhalb dessen, was man akzeptieren könne. Tobias Mück, RBB 24.
Innenminister Wilke hat auch betont, dass in Brandenburg jeder das Recht auf freie Meinungsäußerung habe, sowie darauf, Demonstrationen und Versammlungen abzuhalten. Wenn man das nicht mehr gefahrlos machen könne, gehe das alle im Land an. Deswegen müsse man sich gegen solche Angriffe wehren. Gestern hatte etwa ein Dutzend teils vermummter Angreifer die Veranstaltung Bad Freienwalde ist bunt attackiert. Sie griffen Teilnehmer des Festes mit Fäusten und Holzlatten an. 2 Menschen wurden leicht verletzt. Die Angreifer konnten nach Angaben der Polizei unerkannt fliehen. Die Ermittler suchen jetzt nach Zeugen des Angriffs. Hinweise nimmt jede Polizeiwache entgegen.
Auf Autofahrer in Berlin kommen neue Einschränkungen zu. Seit 7 Uhr ist der Tiergartentunnel wegen Bauarbeiten bis Freitag etwa 18 Uhr komplett gesperrt. Das hat die Verkehrsverwaltung mitgeteilt. Grund sind planmäßige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Die seien regelmäßig notwendig, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Die Zufahrt zum Parkhaus Berlin Hauptbahnhof bleibt über die Clara-Jaschke-Straße weiter möglich. Grundsätzlich wird empfohlen, den Bereich bis Ende der Woche weiträumig zu umfahren. Nach den tödlichen Schüssen auf eine Politikerin und ihren Ehemann im US-Bundesstaat Minnesota hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Das hat der Gouverneur von Minnesota Walz bestätigt. Nach Medienberichten handelt es sich um einen 57-Jährigen, der in der Sicherheitsbranche arbeitet. Die demokratische Abgeordnete Hortman und ihr Mann waren am Samstag in ihrem Wohnhaus getötet worden. Bei einem weiteren Schusswaffenangriff wurde ein demokratischer Politiker sowie dessen Ehefrau verletzt. Die Behörden gehen von einem politischen Motiv aus. Im Fahrzeug des Tatverdächtigen wurde eine Liste mit den Namen von Dutzenden Demokraten aus Minnesota entdeckt. In Spanien haben gestern wieder tausende Menschen gegen die Auswirkungen des Massentourismus protestiert. Demonstrationen gab es in Barcelona, Andalusien, dem Baskenland und auf den Balearen. Insgesamt haben mehr als 140 Bürgerinitiativen zu den Protesten aufgerufen. Sie kritisieren, dass Wohnungen an Touristen statt an Einheimische vermietet werden. Außerdem überlaste der Massentourismus die städtische Infrastruktur und führe zu Müllproblemen und Wasserknappheit. Die größte Kundgebung gab es auf Mallorca. Die Insel hat knapp 1 Million Einwohner. Im vergangenen Jahr waren dort mehr als 13 Millionen Touristen zu Gast. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Der letzte Regen zieht nach Osten ab, dahinter verbreitet trocken mit Sonne, aber auch mal dichten Wolken bei 21 bis 24 Grad. Aktuell in Berlin-Spandau Eiskeller 15 und in Köpenick 17 Grad, in Wittstock-Dosse 14 und in Senftenberg 17 Grad. Die Zeit 8.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter geht's mit Christoph Kober im Studio. Schönen guten Morgen. Die Eskalation hält an. Heute Morgen hat Israel weitere Ziele im Iran bombardiert, diesmal das Zentrum des Landes dabei im Visier gehabt. Außerdem hat Israel den Geheimdienstchef und seinen Stellvertreter und damit weitere hochrangige Offizielle des iranischen Regimes getötet, sagt Premierminister Netanyahu. Und nach einem Angriff mit iranischen Raketen hat es Explosionen in Israel gegeben, etwa in Jerusalem, Haifa und Tel Aviv. Da ist auch von Toten die Rede. Bisher deutet nichts darauf hin, dass sich dieser Konflikt schnell beruhigen lässt. Die Gemengelage habe ich mit Jürgen Hart besprochen, außenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Israel sagt, dass dieser Krieg nötig und auch der Zeitpunkt der letzte mögliche gewesen sei, bevor Iran eine Atombombe gehabt hätte. Ich habe Jürgen Hart gefragt, ob er das auch so sieht.
Das ist zu befürchten, dass die israelische Sorge nicht unbegründet ist. Wir haben ja vergangene Woche Donnerstag die Gouverneursratssitzung der Internationalen Atomenergiebehörde gehabt. Das ist die entscheidende Instanz bei der Bewertung der atomaren Bewaffnung des Iran. Und die sagt, dass der Iran tatsächlich die Regeln verletzt. Und die iranische Führung hat ja angekündigt, sie wird das Programm fortsetzen. Die Israelis sagen, innerhalb weniger Monate hätte der Iran die Bombe. Andere sagen, dass es vielleicht noch ein oder zwei Jahre dauert. Aber es ist ein ganz kurzer Zeitraum nur noch bis zum Ausbruch der Fähigkeit des Iran, sich nuklear zu bewaffnen. Und deswegen ist die israelische Sorge für mich nachvollziehbar.
Wenn man die Ziele sieht, die Israel da im Iran jetzt angreift, sind es aber nicht nur Orte oder Stellen, die für das iranische Atomprogramm relevant sind, oder?
Es wird zum einen nach meiner Einschätzung Einrichtung des Programms selbst getroffen, aber eben auch Personen, die verantwortlich sind für dieses Programm, sowohl Wissenschaftler als auch die politisch Verantwortlichen und militärisch Verantwortlichen. Das ist ja auch das erklärte Ziel der israelischen Regierung, das Atomprogramm zu beenden oder zumindest weit zurückzuwerfen. Und dazu gehört eben aus Sicht der Israelis auch, dass man die führenden Köpfe mittrifft und die Toten und Verletzten, die verursacht worden sind durch die israelischen Angriffe auf Iran, führen die Israelis darauf zurück, dass sie eben sagen, dort haben wir Personen treffen wollen, die eben führende Köpfe des Regimes sind bzw. des Programms.
Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz sagt, falls Khamenei, also der iranische Führer, weiter Raketen auf die israelische Zivilbevölkerung abfeuert, wird Teheran brennen. Was sehen Sie für die kommenden Tage, für die kommenden Wochen voraus?
Ich setze darauf, dass die israelische Regierung ihr Ziel fest im Blick behält, nämlich dass sie das Atomprogramm des Iran zumindest weit zurückwerfen, wenn nicht gar stoppen will. Das würde im Übrigen auch für neue Verhandlungen neuen Spielraum eröffnen. Denn wenn man unter dem enormen Zeitdruck neu verhandelt, der da gewesen wäre, wenn die Iraner das Programm so hätten umgehend fortsetzen können, dieser Zeitdruck ist dann nicht mehr da, weil der Iran erstens weit zurückgeworfen wäre und zweitens ganz konkret auch wüsste, dass Israel in der Lage ist, sein Atomprogramm militärisch zu treffen und vielleicht sogar zu verhindern. Also insofern ist vielleicht jetzt tatsächlich ein Fenster für neue Verhandlungen da und daran arbeitet die Bundesregierung.
Inwiefern?
Ja, der Außenminister Joe Wadefuhl ist ja in der Region. Er hat in Ägypten Gespräche geführt mit dem ägyptischen Außenminister. Er ist dann weitergereist in die Staaten der arabischen Welt, zum letzten Oman und hat eben versucht, hier auch zu ergründen, wie die Haltung der arabischen Welt ist, die ja auch in Feindschaft zum Iran steht, muss man dazu sagen. Also zum einen wahrscheinlich die Angriffe Israels auf den Iran verurteilt, zum anderen aber möglicherweise auch selbst ein Stück Erleichterung empfinden würde, wenn das Atomprogramm des Iran gestoppt wäre. Und dann gibt es heute den G7-Gipfel und es gibt Gespräche zwischen den Regierungschefs von E3, das wäre dann Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Ich setze darauf, dass man vielleicht ein neues Angebot an den Iran unterbreitet für Verhandlungen, aber eben Verhandlungen, die dann erfolgreicher und effektiver sind im Blick auf die Veränderung des Programms, als dass die bisherigen 15 Jahre Verhandlungen waren, die leider den Iran ja immer dichter an die Bombe gebracht haben.
Ja, eine entscheidende Personalie in diesen Verhandlungen ist höchstwahrscheinlich der US-Präsident Donald Trump. Sehen Sie bei dem auch die Bereitschaft zu Verhandlungen?
Amerika hatte ja Bereitschaft zur Verhandlung signalisiert gegenüber dem Iran. Diese Verhandlungen haben jetzt nicht stattgefunden, weil eben der israelische Angriff auf den Iran erfolgt ist. Aber sie wären wahrscheinlich auch an einen Punkt gekommen, an dem der Iran hätte bekennen müssen, ob er tatsächlich das Programm wirklich bereit ist einzustellen oder ob er weiter anreichert. Die Erkenntnisse der Atombehörde waren anders und ich glaube, dass der US-Präsident sich nicht hätte an der Nase herumführen lassen. Deswegen glaube ich, dass dieser Verhandlungsanlauf auch nicht besonders erfolgreich gewesen wäre. Ich setze darauf, dass die Amerikaner im Zweifel einem neuen Anlauf unter neuen Vorzeichen die volle Unterstützung geben, denn Donald Trump und wir alle sind daran interessiert, die atomare Bewaffnung des Iran zu verhindern, denn sie ist eine Bedrohung auch für uns in Europa, für die gesamte übrige Welt. Also insofern haben wir alle ein gemeinsames Interesse, das Ziel zu erreichen, nicht nur Israel.
Herr Hart, in den vergangenen Monaten, noch bevor dieser Angriff jetzt am Freitag, der Großangriff Israels auf den Iran gestartet wurde, hat Israel ja verschiedene Menschen in der politischen und militärischen Führung des Iran ja auch ausgeschaltet. Dazu kommt, Sie sagen es selber, dass der Iran in der islamischen Welt oder arabischen Welt jetzt keinesfalls unumstritten ist. Wie viele Verbündete hat denn die Islamische Republik Iran noch? Wie gefährlich ist sie dann noch?
Wir sind deswegen vorsichtig im Blick auf diesen Krieg des Israels gegen den Iran, beziehungsweise zwischen den beiden nun, der auch heiß ausgebrochen ist, weil es natürlich nach wie vor Unterstützer gibt. Wir wissen, dass der Iran Russland mit Drohnen unterstützt im Kampf gegen die Ukraine. Wir wissen, dass Russland im Zweifel einen Fall oder einen Regime-Change, einen Sturz des Regimes in Teheran nicht sehen will, vor allem möglicherweise auch versucht zu verhindern. Also insofern geht es darum, das Atomprogramm zurückzuwerfen. Ein anderes Ziel wäre zu waghalsig und weit über das hinausgehend, was man sich zutrauen kann. Aber dass wir das Atomprogramm gemeinsam erfolgreich stoppen müssen und dass jetzt möglicherweise für neue, ernsthaftere Verhandlungen das Fenster offen ist, weil der Iran einsieht, dass er sein Atomprogramm gegen die militärische Macht Israels sowieso nicht zu Ende führen kann. Diese Chance muss jetzt genutzt werden und ich glaube, da wird sich in den nächsten 3 bis 5 Tagen entscheiden, ob es eine Möglichkeit gibt, in diesem Sinne zu deeskalieren.
Das sind die Einschätzungen von Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. 8:12 die Zeit. Was ist Abbildung und was mittlerweile Verzerrung der Realität in den sozialen Medien? Unsere Kolumnistin Ebru Tajdemir kommt mit den jüngsten Entwicklungen, die die künstliche Intelligenz mit sich bringt, kaum noch mit und leistet leisen Widerstand gegen die KI-Welle.
100 Sekunden Leben.
Ach süß, kleine Fische, die aussehen wie Eulen. Das schicke ich mal dem Kind, dachte ich. Keine 3 Minuten später sendet es nur 2 Buchstaben zurück. KI stand da auf meinem Display. Das kann nicht sein, war mein erster Gedanke. Dieses Aquarium, die Farben, die fischigen Fische, die süßen Glubschaugen. Ähnlich erging es mir später mit einem Känguru an einem Flugschalter, das unbedingt ins Flugzeug wollte, und einer älteren türkischen Oma mit Kopftuch, die ihre Chanel-Tasche in die Kamera pries. Zu absurd, um wahr zu sein, zu realistisch, um nicht darauf reinzufallen. Und dabei dachte ich bis jetzt, ich sei einigermaßen geschult, was Fake News und von der KI erstellte Fotos angeht. Aber Pustekuchen. Die neuen Videogeneratoren machen unfassbar realistische Clips mit dem passenden Sound und Setting. Videoersteller fluten derzeit die sozialen Medien mit diesen Clips, obwohl es heißt, dass das Programm nur in den USA zugänglich sei. Sie können sich also gar nicht vorstellen, wie oft ich in letzter Zeit diese, zugegeben, lustigen Videos aus meinem Umfeld geschickt bekomme. Alle, wirklich alle, fallen darauf rein. Ich kontere mit der Wunderwaffe des Internets, wie ich es noch kannte, mit einem Meme von Homer Simpson. Dort hält die rundliche Vaterfigur aus der Zeichentrickserie Simpsons ein Schild hoch, auf dem steht »KI ist fake«. Ich weiß, kritisches Bildchen gegen bunte KI-Videos, naja, das klingt, als ob man sich mit einem Regenschirm gegen einen kommenden Orkan schützen will. Aber noch ist es mein einziges Werkzeug, um dagegen zu halten.
100 Sekunden Leben von Ebru Tajdemir. 8:14 ist es. Hier ist der RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A13 Berlin Richtung Dresden. Zwischen Kittlitz und Karlau liegen Reifenteile auf der linken Spur.
RBB 24 Inforadio Sport.
Zwei internationale Fußballwettbewerbe laufen derzeit, die umstrittene Club-Weltmeisterschaft in den USA und die U21-Europameisterschaft in der Slowakei. Bei dieser EM hat das deutsche Team gestern Abend auch sein zweites Vorrundenspiel gewonnen, und zwar mit 4:2 gegen Tschechien. Darüber will ich mit Lars Becker sprechen aus unserer Sportredaktion. Lars, läuft für das Team von Trainer Di Salvo, oder?
Ja, yes, kurz und knapp auf den Punkt gebracht. Zweiter Sieg im zweiten Spiel, 3:0 zum Auftakt gegen Slowenien, jetzt 4:2 gegen Tschechien. Vorzeitig damit vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen England bereits das Viertelfinale erreicht. Es war allerdings ein Sieg mit kleinem Makel. Die Mannschaft hatte nach einer Stunde bereits souverän überlegen 4:0 geführt, dann in kurzer Zeit 2 Gegentore kassiert, ein wenig gewackelt, der Sieg trotzdem hochverdient, hätte auch höher ausfallen können. Zwischenziel erreicht, Mittwoch geht es um 21 Uhr gegen England um den Gruppensieg. Die haben gegen Slowenien nur 0:0 gespielt.
Im ersten Spiel hatte Stürmer Nick Woltemade alle 3 Treffer erzielt. War er gestern auch wieder erfolgreich?
Ja, ähnlich erfolgreich. Nur ein Tor, dafür aber 2 weitere Treffer vorbereitet und sein Tor per Kopf erzielt. Der Kerl ist fast 2 Meter groß, aber der Kopfball gilt oder galt erstaunlicherweise als seine Problemzone. Wo soll das nur hinführen, wenn er jetzt auch in der Luft erfolgreich ist? Der Aufsteiger der letzten Wochen, ja Monate, macht die Bälle vorne überragend fest, beweglich, stark im Dribbling, mit beiden Füßen, auch stark im Abschluss. Woltemade führt das DFB-Team ins Viertelfinale. Vor 2 Jahren ist der Trainer Antonio Di Salvo mit der U21 in der Gruppenphase gescheitert. Diesmal soll's und wird's auch sicherlich deutlich weitergehen. Viel Potenzial im Team, aber die Favoriten sind andere: Spanien, Frankreich, Portugal.
Dann schauen wir mal auf den anderen Wettbewerb, der da läuft, nämlich die Club-WM. Die hat erst am Wochenende begonnen. Statt bisher 8 sind jetzt 32 Teams beteiligt, darunter der FC Bayern München und Borussia Dortmund. Und gestartet sind die Bayern mit einem Kantersieg.
Ja, war relativ knapp. 10:0 gegen den einzigen Vertreter Ozeaniens, reiner Amateurclub Auckland City aus Neuseeland. Eine sowas von einseitige Veranstaltung. Müller, Coman, Olise mit jeweils 2 Treffern, der eingewechselte Musiala hat sogar 3-mal getroffen. Das war vermutlich nicht mal eine Trainingseinheit für die Bayern. Spaziergang. Solche Ergebnisse werfen kein gutes Licht auf dieses ohnehin umstrittene Projekt von Super Gianni Infantino, dem FIFA-Boss, alimentiert mit 10 Millionen von seinen Freunden, seinen Kumpels aus Saudi-Arabien. Die kommenden Gegner der Bayern sind allerdings deutlich namhafter und stärker. Boca Juniors, Buenos Aires und Benfica Lissabon.
Und dann gilt es natürlich noch, die Frage zu klären, warum ist ein Amateurclub aus Neuseeland an der Club-WM beteiligt?
Auckland City hat 12 der letzten 15 Champions League-Titel in Ozeanien gewonnen, aber der zweite Teil der Antwort ist der entscheidende. Es gibt in Neuseeland einen deutlich stärkeren Profi-Club, Auckland FC. Der spielt aber in der australischen Profiliga mit und diese australische Liga ist Teil der asiatischen Konföderation. Stärkere Konkurrenz, stärkerer, hochkarätiger Wettbewerb. Darum darf Auckland City als Vertreter Ozeaniens antreten, vermutlich 3 derbe Klatschen kassieren. Im ersten Topspiel dieser Club-WM-Premiere hat Europas Champions League-Sieger Paris Saint-Germain Atletico Madrid abgefertigt. Dortmund startet morgen gegen Fluminense Rio de Janeiro.
Vielen Dank. Lars Becker war das aus unserer Sportredaktion.
Werbung.
Im vergangenen Jahr war Amazon der weltweit größte Abnehmer von erneuerbarer Energie. Und das heißt, dass immer mehr unserer Energie aus Windparks wie diesem stammt. Leute, wollten wir das eigentlich nicht in einem Solarpark aufnehmen? Um mehr zu erfahren, besuche aboutamazon.de/Nachhaltigkeit.
SSV bei Hellweg. Bis zu 50% Rabatt auf über 2000 Artikel. Zum Beispiel auf Gartenmöbel, Gartengeräte, Grills und Pools. Super Gutes, super günstig. Nur in teilnehmenden Märkten und online. Solange der Vorrat reicht. Alle Informationen auf hellweg.de. Hellweg, die Profibaumärkte.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Kerstin Reinsch.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafelland. Zwischen Großkreuz und Leest gibt es Stau an einer Baustelle etwa 20 Minuten plus. Die B102 ist in Brandenburg an der Havel zwischen Vorderlandstraße und Rosa-Luxemburg-Allee nach einem Unfall gesperrt. Stadtverkehr Berlin. Größere Staus statt einwärts derzeit auf der A111 ab Eichborn-Damm. Auf der A113 zwischen Flughafen BER und Adlershof. Auf der A115 zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanischer Allee. Auf der Prenzlauer Promenade und entspannter auf der Straße am Juliusturm. Sehr voll ist es auch auf dem Stadtring Richtung Wedding ab Schmargendorf und auf der Spandauer Straße zwischen Falkensee und Spandau in beiden Richtungen sowie auf der Heerstraße in Wilhelmstadt und Westend. Der Tiergartentunnel ist wegen Wartungsarbeiten bis Freitagabend gesperrt. Marienfelde, Großbärenstraße. An der Daimlerstraße ist in beiden Richtungen die Fahrbahn auf 2 Spuren verengt bis Samstag. Stadtauswärts kann nicht in die Daimlerstraße abgebogen werden. RBB 24 Inforadio, auch für unterwegs mit unserer App.
8.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober, guten Morgen. Ein Ende der Bombardements ist bisher nicht in Sicht. In den vergangenen Stunden haben sich Israel und der Iran weiter mit Raketen und Drohnen beschossen. Heute berät die Gruppe der G7 über die Lage im Nahen Osten. Die Nachrichten dazu hat Kerstin Reinsch.
Israel und der Iran greifen sich weiter gegenseitig an. Dabei sind am frühen Morgen iranische Raketen in mehrere Wohnhäuser in Tel Aviv eingeschlagen. Auch auf das Zentrum des Landes gab es Raketenangriffe des Iran. Unmittelbar davor hat Israel nach eigenen Angaben Raketenstandorte im Iran beschossen. Bei den gegenseitigen Angriffen gab es Tote und Verletzte auf beiden Seiten. Schon gestern Abend sind in Teheran unter anderem das Polizeihauptquartier und das Ölministerium getroffen worden. Außerdem wurden der Geheimdienstchef und sein Stellvertreter getötet. Die EU-Außenbeauftragte Kallas hat für morgen eine Videokonferenz der EU-Außenminister zur Entwicklung im Nahen Osten einberufen. Die Eskalation im Nahostkonflikt wird auch Thema beim G7-Gipfel in Kanada sein. Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten westlichen Industrienationen kommen dort ab heute für 2 Tage zusammen. Bundeskanzler Merz ist schon in Kananaskis in den Rocky Mountains. Für ihn zählen auch die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs und der Zollkonflikt mit den USA zu den zentralen Themen. Der G7 gehören neben Deutschland, Kanada und den USA auch Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan an. Brandenburgs Innenminister Wilke hat den Angriff auf die Veranstaltung Bad Freienwalde ist bunt verurteilt. Dabei hatten Vermummte gestern mehrere Menschen attackiert, die zum Teil der queeren Community angehören. 2 von ihnen wurden leicht verletzt, die Angreifer konnten unerkannt fliehen. Wilke sagte, es gehe darum, Freiheit und Demokratie zu verteidigen.
Dieses Land besteht auch auf den Füßen, dass wir das Recht haben auf Meinungsäußerung und Demonstrationen und Versammlungen. Und wenn man das nicht mehr gefahrlos machen kann, dann geht es uns alle an. Das heißt, dieser Angriff dort war nicht einfach nur ein Angriff auf eine Veranstaltung, sondern ein Angriff auf die Art unseres Zusammenlebens und deswegen auch etwas, was wir allesamt auch wo wir uns gegen zur Wehr setzen müssen, was wir so nicht akzeptieren dürfen.
Brandenburgs Innenminister René Wilke, parteilos. In Berlin wird heute ein Gedenkstein für die Opfer von Nazi-Verbrechen in Polen enthüllt. Dazu wird in der Nähe des Kanzleramts ein Findling aus Mecklenburg-Vorpommern platziert. Tim Korge, RBB 24.
An der Zeremonie will unter anderem der regierende Bürgermeister Wegner teilnehmen. Der große Stein liegt auf dem Gelände der früheren Krolloper. Dort hatte Adolf Hitler 1939 den Überfall auf Polen verkündet und damit den Zweiten Weltkrieg begonnen. Der Direktor des Deutschen Polen-Instituts Löw sagte, Polen habe im Kampf gegen die deutschen Besatzer unermessliche Opfer erlitten. Das endlich zu würdigen sei wichtig, damit sich beide Länder einander weiter annähern können.
Ein flüchtiger Straftäter hat sich freiwillig in der Justizvollzugsanstalt Tegel zurückgemeldet. Wie die Justizverwaltung dem RBB mitgeteilt hat, war der Mann am Pfingstsonntag nach seinem 94. Freigang nicht in die JVA zurückgekehrt. Die Berliner Polizei hat erfolglos nach dem 39-Jährigen gesucht, der unter anderem wegen Raubtaten 5 Jahre Haft verbüßt. Die Flucht aus der JVA Tegel war nicht die erste. Im Juni 2024 waren innerhalb weniger Tage ein Doppelmörder und ein sicherheitsverwahrter Vergewaltiger nicht von Ausgängen zurückgekehrt. Beide konnten erst nach einigen Tagen gefasst werden. RBB 24 Inforadio, der Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A10 östlicher Berliner Ring Richtung Reichbarni. Zwischen Hellersdorf und Marzahn liegen Spanngurte auf der Fahrbahn. Nach den tödlichen Schüssen auf eine Politikerin und ihren Ehemann im US-Bundesstaat Minnesota hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Das hat der Gouverneur von Minnesota Walz bestätigt. Nach Medienberichten handelt es sich um einen 57-Jährigen, der in der Sicherheitsbranche arbeitet. Die demokratische Abgeordnete Hortman und ihr Mann waren am Samstag in ihrem Wohnhaus getötet worden. Bei einem weiteren Schusswaffenangriff wurde ein demokratischer Politiker sowie dessen Ehefrau verletzt. Die Behörden gehen von einem politischen Motiv aus. Im Fahrzeug des Tatverdächtigen wurde eine Liste mit den Namen von Dutzenden Demokraten aus Minnesota entdeckt. In Spanien haben gestern wieder tausende Menschen gegen die Auswirkungen des Massentourismus protestiert. Demonstrationen gab es in Barcelona, Andalusien, dem Baskenland und auf den Balearen. Insgesamt haben mehr als 140 Bürgerinitiativen zu den Protesten aufgerufen. Sie kritisieren, dass Wohnungen an Touristen statt an Einheimische vermietet werden. Außerdem überlastet der Massentourismus die städtische Infrastruktur und führe zu Müllproblemen und Wasserknappheit. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Der letzte Regen zieht nach Osten ab, dahinter dann verbreitet trocken mit Sonne, aber auch mal dichten Wolken bei 21 bis 24 Grad. Aktuell in Berlin-Spandau Eiskeller 15 und in Köpenick 17 Grad, in Wiesenburg im Fläming 14 und in Guben 17 Grad. Morgen mehr Sonnenschein als Wolken und wieder etwas wärmer mit 24 bis 27 Grad. Die Zeit 8.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter geht's mit Christoph Kober. Schönen guten Morgen. Der Gegner von oben war nicht besonders stark, aber es hat gereicht. Als am Wochenende in Washington DC leichter Regen fällt, waren sich viele der ohnehin nicht überragend vielen Zuschauern auf den Heimweg. Sie waren ursprünglich gekommen, um die Militärparade zu sehen, die US-Präsident Trump zum 250. Tag der Gründung der Armee hat stattfinden lassen, zufälligerweise an seinem 79. Geburtstag. Gegen den 45 Millionen Dollar Aufzug von Panzern, Hubschraubern und Soldaten hatte es in verschiedenen Städten in den USA öffentliche Demonstrationen gegeben. Und dann ist da ja noch der Protest gegen Trumps Abschiebepolitik. Es sind bemerkenswerte Dinge, die sich gerade in den USA abspielen. Die habe ich mit Markus Kienscherf, Professor am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien an der Freien Universität Berlin, besprochen. Ich habe ihn zuerst gefragt, wie er diese Militärparade beschreiben würde, die am Wochenende durch Washington gezogen ist.
Relativ wenig spektakulär. Also ich war etwas erstaunt, dass die Parade an sich lange nicht so groß angelegt war, wie man vermuten konnte im Vorfeld oder so, auch was die Aussagen oder so von Trump angeht. Und anscheinend oder so kam sie auch bei den, gut, ich meine, der Regen spielte sicherlich eine Rolle, aber auch die Zuschauerzahlen waren jetzt nicht unbedingt überwältigend.
War denn diese Militärparade am Präsidentengeburtstag ein Nachweis dafür, ein weiterer, dass sich Trump eigentlich so sieht als König, als Herrscher, wie manche Beobachter sagen?
Ja, also natürlich. Einfach die Tatsache, dass für ihn alles persönlich ist, dass es immer auch um seine Person geht. Und was man bei Trump oder so ganz deutlich sieht, ist, dass da kaum ein Vermögen oder auch kaum der Wille dazu da ist, zwischen den persönlichen Befindlichkeiten und dem politischen Amt zu trennen.
Und das heißt dann für den Umgang mit ihm was? Man muss ihm gefallen, ja? Oder wie?
Man muss ihm gefallen, ja, natürlich, ja. Und zeigt ja sehr deutlich, dass die Leute, denen er wohlgesonnen ist, dass diese auch davon profitieren. Ja, auch bei der Militärparade. Also es gab ja Sponsoren, die wurde ja gesponsert, auch von privaten Firmen. Und das waren alles Firmen, deren Vertreter Trump wohlgesonnen sind und umgekehrt. Und ja, es, meiner Meinung nach, wenn man bei dieser Regierung guckt und nach Beweggründen sucht für irgendwelche Handlungen, dann muss man eigentlich, glaube ich, immer von der Selbstbereicherung ausgehen. Dass es hier tatsächlich darum geht, sich selber zu bereichern und auch andere Leute im Umfeld von Trump und seiner Familie.
Gegen dieses Gebaren hat es landesweite Proteste am Wochenende gegeben unter dem Motto No King's Day. Ist jetzt der Punkt gekommen, wo mehr und mehr Leute sich wehren in den USA?
Ich glaube schon. Ich glaube ja schon, dass jetzt auch so ein kritischer Punkt überschritten wurde. Und ich denke, dass den Ausschlag haben hier die Abschiebungen gegeben. Einfach oder so diese Bilder, diese brutalen Bilder von maskierten Männern, die Migranten und Migrantinnen in unmarkierte Vans zerren am helllichten Tag. Und das sagt schon viele Leute. Und dadurch, dass gerade auch in größeren Städten wie L.A. die meisten Menschen einfach oder so auch direkt betroffen sind. Entweder weil sie in ihrer Familie Migranten, Migrantinnen haben oder weil sie tagtäglich auf dem Weg zur Arbeit, in der Arbeit und so weiter mit Menschen zu tun haben, die einen prekären Aufenthaltsstatus haben.
Ja, ich meine, gleichzeitig gibt es ja aber eine große Menge an Menschen in den USA, die Donald Trump auch dafür gewählt haben. Also vielleicht nicht unbedingt für die Art und Weise, wie er das jetzt umsetzt, seine Migrations- und Abschiebepolitik, aber dafür, dass sie sagen, ja, er hat recht, wenn er sagt, hier sind zu viele Illegale im Land.
Ja, das ist vollkommen richtig. Aber die Frage stellt sich natürlich dann also dann auch immer, wie weit gehen die Leute damit mit? Und wenn Sie bei die aktuellen Umfragen gucken, dann sehen Sie, dass die Meinung doch sehr gespalten ist. Natürlich, wenn man die Menschen fragt, wollen sie, dass Straftäter dann abgeschoben werden, dann würden die meisten Leute, eine große Mehrheit, sagen ja. Wollen sie, dass hart arbeitende, steuerzahlende Menschen abgeschoben werden, dann glaube ich, sind keine Mehrheiten mehr zu machen. Und wenn man die Leute fragt, wollen sie, dass ihre Nachbarn abgeschoben werden, dann würden die meisten oder so natürlich ganz klar mit Nein votieren.
Herr Kinschef, Militärparade haben wir gesehen am Samstag. Ein demokratischer Senator, der unter Zwang aus der Pressekonferenz einer Ministerin geführt wird. Es gibt brutales Vorgehen gegen vermeintlich illegale Migranten. Ist Gewalt alltäglich geworden in der Politik unter einem US-Präsident Trump?
Naja, in der Geschichte der USA spielte Gewalt natürlich schon immer eine sehr, sehr große Rolle. Und ich glaube, da sollte man jetzt vielleicht auch nicht zu sehr in die Falle treten, dass man das jetzt alles oder so ungesehen und noch nie da gewesen war. Aber was sich tatsächlich verschärft hat, ist tatsächlich die politische Polarisierung und auch die Rhetorik Trumps und seiner Regierung, die wirklich oder so, dass die Stimmung auch anheizt. Und beispielsweise die Darstellung oder so von illegalen Migranten und Migrantinnen als Feind im Inneren und
ohne Rücksicht auf Verluste.
Und das, glaube ich, trägt schon dazu bei, dass einfach die Gewaltbereitschaft gestiegen ist. Erstens mal von der Regierung selber im Vorgehen und gleichzeitig oder so sich das auch politisch fortsetzt innerhalb der Gesellschaft. Wobei wir natürlich sagen müssen, dass die Proteste weitgehend sehr, sehr friedlich waren.
Das sagt Markus Kienscherf, Professor am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien an der FU Berlin. 8.31 Uhr die Zeit. Jedes vierte Kind in Berlin kann nicht schwimmen. Dabei steht Schwimmen spätestens in der dritten Klasse auf dem Lehrplan. An manchen Schulen wird deswegen auch in der zweiten Klasse freiwilliger Schwimmunterricht angeboten. Die Kinder werden dann mit extra Schulbussen zur Schwimmhalle gefahren, bezahlt von den Bezirken. Dem Bezirk Pankow ist das aber zu teuer. Er muss wegen der Kürzungen im Haushalt sparen und spart sich die Busse. Sehr zum Unmut einiger Eltern. Unsere Reporterin Marie Steffens hat mit einigen von ihnen gesprochen.
Jennifer Sudholz' Tochter ist 8 Jahre alt und liebt Schwimmen. Als Zweitklässlerin nimmt sie gerade am freiwilligen Schwimmunterricht der Schule teil. Bisher fährt sie dafür von ihrer Schule am Senefelder Platz mit einem Schwimmbus zum Velodrom. Das Schwimmen dauert 2 Stunden. Mit Anfahrt und Anziehen bleiben davon effektiv 30 Minuten im Wasser. Nicht viel, findet ihre Mutter Jennifer Sudholz. Und sie befürchtet, dass es im nächsten Jahr sogar noch weniger wird. Denn dann sollen die Schüler mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Schwimmen fahren.
Dann wird es signifikant länger dauern. Also am Ende wird entweder die Schwimmzeit reduziert für die Kinder. Vielleicht sind es dann nur noch 20 Minuten Schwimmen. Dann ist natürlich die Frage, lohnt sich da der ganze Aufwand überhaupt noch? Und dann fallen halt alle runter, die entweder das nicht bezahlen können oder wo die Eltern nicht die Zeit auch einfach haben. Es kommt immer bei den Kleinen, es wird immer bei den Ärmsten gespart und ich finde, das ist einfach nicht zumutbar.
Zumal es laut Jennifer Sudholz auch für die Lehrkräfte eine Riesenaufgabe ist, mit rund 60 Kindern Bus oder Tram zu fahren. Zusätzliches Personal ist nicht in Sicht. Die Schule am Senefelder Platz hat deshalb gerade entschieden, den Schwimmunterricht für die 2. Klasse einzustellen, damit genug Lehrkräfte die 3. Klasse betreuen können. Eine ähnliche Entwicklung fürchten auch Eltern an der Schule am Hamburger Platz in Weißensee.
Es ist eine Riesenverantwortung für die Erzieher und die Lehrer da, alle Kinder gut zu betreuen und für Sicherheit zu sorgen, dass die alle gut in die Bahn kommen und so weiter.
Für andere Eltern ist das kein Problem.
Ich sehe das große Problem bei den Schulbussen noch nicht und finde es nicht besonders problematisch, dass die Kinder mit öffentlichen Verkehrsmitteln mit allen anderen gemeinsam zum Schwimmunterricht fahren.
Zumal die Schwimmbusse für Kinder mit einem Fußweg von mehr als 2 Kilometern zur Schwimmhalle und von über 30 Minuten Fahrzeit oder mehr als einem Umstieg erhalten bleiben. Das betrifft laut dem zuständigen Schulstadtrat Jörn Pasternak 13 von 48 Schulen in Pankow. Der CDU-Politiker kann die Perspektive der Eltern trotzdem nachvollziehen. Aber der Bezirk muss im Bereich Schule und Sport in den nächsten Jahren 700.000 Euro einsparen.
In der Summe gehen wir derzeit von einer Einsparhöhe von grob 400.000 Euro aus. die sozusagen die, also die Beförderung der Schüler mit den Schwimmbussen betrifft. Wir hätten auch darüber nachdenken können, Jugendverkehrsschulen zu reduzieren. Wäre auch eine Option gewesen, die ich aber nicht für zielführend halte.
Dass nun weniger Schwimmbusse fahren, betrifft allerdings nicht nur die Schulen, sondern auch die Busunternehmen. Sie hätten enorme finanzielle Einbußen, so Thomas Bremer von EVA-Bus. Er hat dem Bezirksamt deshalb angeboten, die Preise für den Transport um 30% zu reduzieren. Laut Jörn Pasternak wäre das rechtlich schwierig, denn dafür müsste das Bezirksamt eine neue Ausschreibung machen. Elternvertreterin Jennifer Suthold hofft, dass sich eine Lösung findet und so viele Kinder wie möglich in Pankow schwimmen lernen können.
Informationen von unserer Reporterin Marie Steffens waren das. 8.35 Uhr wird es gleich.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Im Berliner Wedding wechselt mehr als nur das Firmenschild. Aus dem ehemaligen Autozulieferer Pierburg wird nächsten Monat das Rüstungsunternehmen Rheinmetall. Johannes Frevel aus unserer Wirtschaftsredaktion. Pierburg, was ist das für eine Firma?
Also Pierburg ist seit Jahrzehnten bekannt als Spezialist etwa für Autoteile, die Schadstoffe in Motorabgasen verringern, aber eben auch für Spezialteile, die Motoren mit Luft versorgen, den Kraftstoff an die richtige Stelle bringen oder einfach für Unterdruckpumpen, die braucht man zum Bremsen. Also Teile, ohne die kein Diesel und kein Benziner fahren kann. Das Problem für Pierburg ist allerdings, bei Elektroautos, da braucht man das alles nicht.
Pierburg hatte also nicht die richtige Antwort auf die Verkehrswende, ja?
Ja, so kann man das kurz zusammenfassen. Deshalb wird eben in 2 Wochen aus Pierburg im Wedding die Rheinmetall Waffen Munitions GmbH. Bis Mitte nächsten Jahres soll die zivile Produktion des Autozulieferers aus dem Standort in der Scheringstraße komplett an andere Standorte in Deutschland verlagert werden. Und dann zieht eben eine neue Produktion mit neuen Maschinen ein. Hergestellt werden sollen dann Komponenten für Artilleriemunition. Es geht um eine rein mechanische Bearbeitung von Komponenten, also das typische Maschinenbaugeschäft. Die Teile, die werden dann an ein Rheinmetallwerk in Niedersachsen geliefert und da wohl zusammengebaut.
Und was bedeutet das für die Beschäftigten?
Ja, es geht um immerhin 345 Beschäftigte, die dort arbeiten. Schon im vorigen Jahr ging die Nachfrage nach Autoteilen bei Pierburg deutlich zurück. Das sagt jedenfalls die IG Metall. Die Jobs, die werden jedoch nun bleiben. Die Beschäftigten werden nämlich komplett von Rheinmetall übernommen. Explosive Teile, die werden in Berlin zum Glück nicht gebaut. Also Transformation eines Autozulieferers, wenn auch ganz anders als gedacht. Und die Gewerkschaft IG Metall, die rechnet damit, dass im Wedding in den nächsten Jahren zusätzliche Jobs entstehen.
Was ist denn über die Stimmung am Standort im Wedding bekannt?
Also das kann man sich vorstellen, das Thema Rüstungsproduktion, da musste offenbar so mancher erstmal schlucken. Die IG Metall, die ist aber erleichtert, dass eben alle Jobs gesichert werden konnten. Insgesamt steht der Standort ja künftig von Rheinmetall vor massiven Investitionen mit einer komplett neuen Fertigung. Und vom Betriebsrat ist, man kann das verstehen, Erleichterung zu hören. Man komme jetzt endlich raus aus den jahrelangen Schleifen von Umstrukturierung und nichts passiert. Für die IG Metall wie für alle Beschäftigten dort ganz wichtig, Rheinmetall zahlt in Berlin Tariflöhne. Das ist ja nicht selbstverständlich.
Vielen Dank. Informationen waren das von Johannes Frevel aus unserer Wirtschaftsredaktion. Das Wetter für Berlin und Brandenburg. Da gibt's heute einen verbreitet trockenen Wechsel aus mal mehr, mal weniger kompakten Wolken. Hier und da etwas Sonne. Bei Höchstwerten zwischen 21 und 24 Grad. Die Werte aktuell in Berlin zwischen 15 und 16 Grad. 17 Grad haben wir in Cottbus, 16 Grad in Perleberg. Und Obacht, es weht böiger Wind aus Nordwest.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice
mit Kerstin Reinsch.
Vorsicht auf der A11 Berlin Richtung Stettin. Zwischen Bernau Süd und Bernau Nord liegt ein totes Tier auf der linken Spur. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafelland. Zwischen Großkreuz und Leest etwa 20 Minuten Stau an einer Baustelle. Die B102 ist in Brandenburg an der Havel zwischen Vorderlandstraße und Rosa-Luxemburg-Allee nach einem Unfall gesperrt. Stadtverkehr Berlin. Größere Staus stadteinwärts derzeit auf der A111 ab Eichborndamm. Auf der A113 zwischen Flughafen BER und Adlershof und auf der A115 zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanischer Allee. Außerdem auf dem Tempelhofer Damm hinter dem Stadtring, auf der Rudolf-Rühl-Allee und in Spandau auf der Straße am Juliusturm sowie auf der Heerstraße in Wilhelmstadt und Westend. Der Tiergartentunnel ist wegen Wartungsarbeiten bis Freitagabend gesperrt. Marienfelde Großbärenstraße. An der Daimlerstraße ist in beiden Richtungen die Fahrbahn auf zwei Spuren verengt, das Ganze bis Samstag. Statt auswärts kann nicht in die Daimlerstraße abgebogen werden. Den Livestream im rbb24 Inforadio gibt es auch auf Zuruf über Ihren Smartspeaker.
8.39 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober, schönen guten Morgen. Der Iran setzt seine Angriffswellen gegen Israel fort. Erneut gibt es Raketeneinschläge mit Verletzten. Auch von Toten in Tel Aviv ist die Rede. Und Israel seinerseits bombardiert weiter Ziele im Iran. Erstes Thema in den Nachrichten bei Kerstin Reinsch.
Israel und der Iran greifen sich weiter gegenseitig an. Dabei sind am frühen Morgen iranische Raketen in mehrere Wohnhäuser in Tel Aviv eingeschlagen. Auch auf das Zentrum des Landes gab es Raketenangriffe des Iran. Unmittelbar davor hat Israel nach eigenen Angaben Raketenstandorte im Iran beschossen. Bei den gegenseitigen Angriffen gab es Tote und Verletzte auf beiden Seiten. Schon gestern Abend sind in Teheran unter anderem das Polizeihauptquartier und das Ölministerium getroffen worden. Außerdem wurden der Geheimdienstchef und sein Stellvertreter getötet. Im rbb24-Inforadio hat der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Hart gesagt, er setze darauf, dass es wieder zu Verhandlungen über ein Atomabkommen kommt.
Insofern geht es darum, das Atomprogramm zurückzuwerfen und dass jetzt möglicherweise für neue, ernsthaftere Verhandlungen das Fenster offen ist, weil der Iran einsieht, dass er sein Atomprogramm gegen die militärische Macht Israels sowieso nicht zu Ende führen kann. Diese Chance muss jetzt genutzt werden und ich glaube, da wird sich in den nächsten 3 bis 5 Tagen entscheiden, ob es eine Möglichkeit gibt, in diesem Sinne zu deeskalieren.
Der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Jürgen Hart. Brandenburgs Innenminister Wilke hat den Angriff auf die Veranstaltung Bad Freienwalde ist bunt verurteilt. Wilke sagte, wer Menschen auf einem Familien- und Kinderfest angreife, bewege sich weit außerhalb dessen, was man akzeptieren könne. Tobias Mück, rbb24.
Innenminister Wilke hat auch betont, dass in Brandenburg jeder das Recht auf freie Meinungsäußerung habe, sowie darauf, Demonstrationen und Versammlungen abzuhalten. Wenn man das nicht mehr gefahrlos machen könne, gehe das alle im Land an. Deswegen müsse man sich gegen solche Angriffe wehren. Gestern hatte etwa ein Dutzend teils vermummter Angreifer die Veranstaltung Bad Freienwalde ist bunt attackiert. Sie griffen Teilnehmer des Festes mit Fäusten und Holzlatten an. 2 Menschen wurden leicht verletzt. Die Angreifer konnten nach Angaben der Polizei unerkannt fliehen. Die Ermittler suchen jetzt nach Zeugen des Angriffs. Hinweise nimmt jede Polizeiwache entgegen.
In Berlin wird heute ein Gedenkstein für die Opfer der Nazi-Verbrechen in Polen enthüllt. Es handelt sich um einen Findling aus Mecklenburg-Vorpommern. An der Zeremonie will unter anderem der regierende Bürgermeister Wegner teilnehmen. Der große Stein liegt auf dem Gelände der früheren Krolloper nahe des Kanzleramts. Dort hatte Adolf Hitler 1939 den Überfall auf Polen verkündet und damit den Zweiten Weltkrieg begonnen. Der Direktor des Deutschen Polen-Instituts Löw sagte, Polen habe im Kampf gegen die deutschen Besatzer unermessliche Opfer erlitten. Das endlich zu würdigen sei wichtig, damit sich beide Länder einander weiter annähern können. Nach den tödlichen Schüssen auf eine Politikerin und ihren Ehemann im US-Bundesstaat Minnesota hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Das hat der Gouverneur von Minnesota Walz bestätigt. Nach Medienberichten handelt es sich um einen 57-Jährigen, der in der Sicherheitsbranche arbeitet. Die demokratische Abgeordnete Hortman und ihr Mann waren am Samstag in ihrem Wohnhaus getötet worden. Bei einem weiteren Schusswaffenangriff wurde ein demokratischer Politiker sowie dessen Ehefrau verletzt. Die Behörden gehen von einem politischen Motiv aus. Im Fahrzeug des Tatverdächtigen wurde eine Liste mit den Namen von Dutzenden Demokraten aus Minnesota entdeckt. Ein flüchtiger Straftäter hat sich freiwillig in der Justizvollzugsanstalt Tegel zurückgemeldet. Wie die Justizverwaltung dem RBB mitgeteilt hat, war der Mann am Pfingstsonntag nach seinem 94. Freigang nicht in die JVA zurückgekehrt. Die Berliner Polizei hatte erfolglos nach dem 39-Jährigen gesucht, der unter anderem wegen Raubtaten 5 Jahre Haft verbüßt. Auf Autofahrer in Berlin kommen neue Einschränkungen zu. Seit 7 Uhr heute Morgen ist der Tiergartentunnel wegen Bauarbeiten bis Freitag etwa 18 Uhr komplett gesperrt. Matthias Bartsch, RBB 24.
Laut Verkehrsverwaltung handelt es sich um planmäßige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Dies sei regelmäßig notwendig, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Die Zufahrt zum Parkhaus vom Hauptbahnhof bleibt über die Clara-Jaschke-Straße weiter möglich. Grundsätzlich wird empfohlen, den Bereich bis Ende der Woche weiträumig zu umfahren.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Der letzte Regen zieht nach Osten ab, dahinter verbreitet trocken. Mit Sonne, aber auch mal dichten Wolken bei 21 bis 24 Grad. Aktuell in Berlin-Dahlem 15 und in Adlershof 16 Grad, in Wiesenburg 14 und in Fürstenwalder Spree 18 Grad. Morgen dann mehr Sonnenschein als Wolken und wieder wärmer mit 24 bis 27 Grad. Die Zeit 8.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter geht's mit Christoph Kober im Studio. Schönen guten Morgen. Wohin? Zumindest raus aus der Hauptstadt. Das sagen sich derzeit viele Menschen in Teheran im Iran. Angesichts der israelischen Angriffe auf den Iran haben am Wochenende viele Menschen versucht, Teheran zu verlassen. Es gab lange Staus auf den Straßen. Gestern und heute Morgen hat es wieder Angriffe von israelischer Seite gegeben. Anschließend hat auch der Iran wieder israelisches Staatsgebiet beschossen. Darüber habe ich heute Morgen mit Benjamin Weber gesprochen. Er ist unser Korrespondent für den Iran mit Sitz in Istanbul. Ich habe ihn gefragt, wie sehr das iranische Atomprogramm getroffen ist durch die israelischen Angriffe vom Wochenende.
Also ich würde sagen, der Iran grundsätzlich, die iranische Führung ist schon stark getroffen von diesen Angriffen. Also wir haben ja wirklich jetzt mittlerweile sehr, sehr viele Tote, hohe Offizielle zu verzeichnen oder der Iran hat die zu verzeichnen. Zum Beispiel jetzt auch in dieser Nacht der Geheimdienstchef der Revolutionsgarde ist tot. Also da ist sehr viel entscheidendes Personal getötet und natürlich auch viele militärische Anlagen. Allein, dass Israel so mit Kampfjets in den Luftraum eindringen kann, dass die Luftabwehr so geschwächt ist, ist ein deutliches Zeichen. Beim Atomprogramm ist das ein bisschen differenzierter zu betrachten. Die Anlagen sind beide, also Fordo und Natanz sind beide sehr stark beschossen worden. Gerade Natanz scheint in der oberirdischen Dimension stark zerstört zu sein. Zum Glück, muss man sagen, gibt es keinerlei Berichte darüber, dass Radioaktivität ausgetreten ist bislang. Aber diese Atomanlagen, gerade auch Fordo, die sind ja auch, haben auch einen sehr großen unterirdischen Teil. Und da ist mein Eindruck, die Informationslage ist natürlich dünn, aber mein Eindruck ist, dass das alles noch nicht so wirklich zerstört ist. Es gibt sowieso erhebliche Zweifel auch aus der Wissenschaft daran, an dem Plan überhaupt, mit militärischen Angriffen allein dieses iranische Atomprogramm komplett beenden zu können.
Mehr als 200 Menschen im Iran haben seit Beginn der israelischen Angriffe ihr Leben verloren. Wie geht denn die iranische Führung mit dieser Statistik um?
Die Statistik kommt aus staatsnahen Quellen. Das heißt also, das ist quasi also ich würde sagen, in dem Sinne geht die iranische Führung mit der Zahl transparent um. Wichtiger ist eigentlich noch die 90% Zivilisten. Also sie haben gesagt, 90% dieser 220 Toten und über 1300 Verletzten sind eben Zivilisten. Und das wird hier im Iran sozusagen medial auch stark betont, dass das entgegen der Ankündigung präziser Schläge aus Israel eben dann doch sehr viel Zivilbevölkerung getroffen ist. Die Zahlen also lassen sich nicht unabhängig überprüfen, aber was wir so gesehen haben in den letzten Tagen und auch gehört haben aus Teheran von unseren Mitarbeitern, die wir dort haben, dass es wirklich sehr viele auch Wohnhäuser sind, die da betroffen worden sind.
Die Menschen im Iran sind Gewalt durch das Regime gewohnt, aber regelmäßige Angriffe mit Raketen, eine Kriegssituation als solche, dürften viele von ihnen noch nicht erlebt haben. Wie reagieren die jetzt?
Die Menschen reagieren mit Angst, mit Panik bisweilen. Gestern gab es ja Evakuierungsaufforderungen aus Israel. Wenn Sie in der Nähe eines Waffendepots leben, dann bitte schnell verlassen Sie die Gegend. Viele wissen gar nicht genau, ob sie in der Nähe eines Waffendepots leben. Gibt auch keine Schutzkeller, keine Bunker. Also das ist alles sehr prekär. Viele Menschen haben jetzt angefangen, die großen Städte zu verlassen, wenn sie es können. Wir haben lange Schlangen an Tankstellen gesehen. Die Straßen sind voll. Man bewegt sich teilweise mit 30 Stundenkilometer vorwärts, weil es halt einfach so voll ist. Also Angst sozusagen. Mit Angst reagieren die Menschen.
Der Iran droht als Reaktion auf diese israelischen Schläge, die Straße von Hormuz zu schließen. Das ist ein wichtiger Seeweg, auf dem auch ein großer Teil der globalen Ölversorgung durchläuft. Wie seriös ist diese Drohung?
Die ist seriös, die ist von verschiedenen Stellen lanciert worden vor ein, zwei Tagen. Und es geht eben darum, jetzt dann Druck aufzubauen auf zum Beispiel China. China importiert sehr viel Öl aus dem Iran. Wirtschaftlichen Druck aufzubauen, dass China sozusagen diplomatische Kanäle benutzt, um Israel davon zu überzeugen, diese Angriffe einzustellen. Die Frage ist, wie praktisch das umsetzbar wäre, ob Israel nicht einfach dann auch diese Schiffe, die die Straße von Hormuz blockieren, ob die dann nicht angegriffen würden. Aber das scheint zumindest eine Idee zu sein, die in der iranischen Führung diskutiert wird. Aber ich habe jetzt noch nicht gesehen, dass es wirklich jetzt in den nächsten Tagen dazu kommt.
Einschätzungen waren das von unserem Korrespondenten für den Iran, Benjamin Weber. 8.49 Uhr, die Zeit 11 Minuten vor 9. Wer ist für die Verschwendung von Milliarden Steuergeld bei der Maskenbeschaffung in der Corona-Pandemie verantwortlich? Ein bisher nicht veröffentlichter Bericht des Gesundheitsministeriums kommt zu dem Ergebnis, dass der frühere Ressortchef Jens Spahn von der CDU selbst diese Verantwortung trägt. Seit Tagen fordert die Opposition im Bundestag, dass der gesamte Bericht veröffentlicht wird. NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung kennen zumindest Teile des Textes. Informationen dazu von Hauptstadtkorrespondentin Birte Sönnigsen.
Jens Spahn sieht sich gerne als Krisenmanager, der in der Corona-Pandemie lediglich das gemacht hat, was nötig war.
Masken waren weltweit nicht zu kriegen. Es war Wild West und wir haben alles getan, um möglichst schnell an Masken zu kommen, um Pflegekräfte, Ärzte zu schützen.
Doch der Bericht der Sonderermittlerin zeichnet ein anderes Bild. Er zeigt, wie sehr das Gesundheitsministerium unter dem damaligen Gesundheitsminister dazu beigetragen hat, dass Milliarden an Steuergeld verschwendet wurden. Wörtlich heißt es im Bericht, der WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung vorliegt:
Fehlendes ökonomisches Verständnis und politischer Ehrgeiz können aber, wie in diesem Fall, dazu führen, dass nicht als Team Staat, sondern als Team Ich gehandelt wird.
War es wirklich nötig, dass sich Spahn persönlich um die Masken kümmern wollte? Für ihn ist die Antwort klar.
Das Problem war damals, dass die Beschaffungsämter des Bundes im Innen-, im Verteidigungsministerium einfach keine Masken rangeschafft haben auf dem herkömmlichen Weg.
Die Grünen-Politikerin Paula Pichotta sieht das anders. Sie bemüht sich seit Jahren um Aufklärung im Maskenchaos.
Wir haben keine Hinweise dafür, dass das stimmt. Ich glaube eher, dass Jens Spahn auch an der Stelle die Unwahrheit sagt. Das Innenministerium, das Verteidigungsministerium sind die Beschaffungsspezialisten des Bundes und sie waren damals schon sehr weit fortgeschritten in ihrer Vorbereitung der Maskenbeschaffung und Logistik.
Rückblick. Im Frühjahr 2020 versuchen sich die meisten noch mit selbstgenähten Stoffmasken oder Tüchern vor dem Coronavirus zu schützen. Deutschland ist schlecht vorbereitet auf eine Pandemie. In Krankenhäusern und Pflegeheimen wird die Schutzausrüstung knapp. Unbestritten eine Ausnahmesituation, in der Spahn Warnungen aus anderen Ministerien, die eigentlich für Logistik und Beschaffung zuständig sind, ignoriert. Er handelt auch gegen den Rat der Fachleute in seinem eigenen Ministerium. Im Bericht der Sonderermittlerin, die selbst SPD-Mitglied ist, heißt es dazu:
So begann das Drama in Milliardenhöhe mit der Entscheidung des damaligen Gesundheitsministers, nachweislich gegen den Rat seiner Fachabteilungsleitungen, sich fachfremd und ohne Arbeitsmuskel mit Milliardensummen auf dem Gebiet der Beschaffung betätigen zu wollen.
Spahn wählt ein besonderes Verfahren, das den Unternehmen einen festen Preis pro Maske garantiert. Den Preis setzt er selbst auf 4,50 Euro pro Stück fest. Das Ministerium wird förmlich überschwemmt mit Lieferzusagen. Das von Spahn beauftragte Logistikunternehmen aus seiner Heimat kann die Menge nicht mehr bewältigen. Spahn hatte dem Münsterländer Unternehmen Fiege den Auftrag erteilt. Laut Bericht der Sonderermittlerin gegen Einwände aus dem Innenministerium. Insgesamt kauft er über unterschiedliche Wege Masken im Wert von knapp 6 Milliarden Euro, von denen am Ende ein Großteil ungenutzt vernichtet wurde. Jens Spahn ist inzwischen Fraktionsvorsitzender der Union. Er verteidigt sich, sagt, er kenne den Bericht nicht und sei von der Sonderermittlerin nie befragt worden. Bisher hält die Bundesregierung den brisanten Untersuchungsbericht weiter unter Verschluss. Das Bild des Krisenmanagers Spahn hat deutliche Kratzer bekommen.
Das ist der Bericht von Hauptstadtkorrespondentin Birte Sönnigsen. 8.53 Uhr haben wir es jetzt.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Odysseus. Der Name sagt dem einen oder der anderen bestimmt etwas. Oder auch sein Freund Achill, der Held des Trojanischen Krieges. Aber Ajax, wer war Ajax nochmal? Ajax war ein fast genauso heldenhafter Krieger wie Achill, aber eben nur fast. Er war die ewige Nummer zwei. Und wie das ist, die ewige Nummer zwei zu sein, darüber hat der Regisseur Christopher Rüping mit seinem Team ein Stück geschrieben, das am Wochenende zu Gast bei den AutorInnen-Theatertagen am Deutschen Theater in Berlin war, mit dem erklärungsbedürftigen Titel Ajax und der Schwan der Scham. Kulturkritikerin Barbara Behrendt hat es gesehen. Wir haben vorhin miteinander gesprochen und ich wollte zuerst wissen, was das für eine Geschichte mit diesem Ajax und der Scham ist.
Naja, Ajax ist der Kämpfer im Trojanischen Krieg, der miterlebt, wie der Held Achill in der Schlacht getötet wird. Und unter dem Einsatz seines Lebens birgt er dann Achills Leiche mitsamt der Heldenrüstung und meint, dass ihm diese Rüstung als Ehrung zusteht. Sie wird aber Odysseus zugesprochen. Und darüber ist Ajax so in Rage, dass er Amok läuft, aber in seinem Wahn dann eine Schafherde für Odysseus und seine Männer hält und die stattdessen abschlachtet. Und als er zu sich kommt, ist er so beschämt, dass er sich in sein Schwert stürzt. Und Christopher Rüping, der stellt jetzt aber dieses ganze Konstrukt von Scham und Selbstmord in Frage.
Heißt das, das Stück wird ganz anders gespielt?
Es werden nur Schlüsselszenen gespielt zumindest. Rüping nimmt antike Stoffe ja oft zum Absprung, um über die Gegenwart nachzudenken und so ist es hier auch. Maja Beckmann spielt Ajax als lustige, aber unglaublich anstrengende Rampensau, die sich als ewige Zweite immer meint, beweisen zu müssen. Und sie erzählt dann auch groß und breit an der Rampe, wie sehr sie sich hochgekämpft hat in ihrem Leben. Noch nicht mal Abitur hätte sie gemacht und so weit ist sie gekommen. Also ist ganz nah an uns auch dran. Und nach ihrem Blutbad, dass sie hier an Odysseus anrichtet, indem sie ihm literweise rote Farbe überschüttet und ihn wie so einen lebendigen Pinsel über eine Leinwand am Boden zieht. Nach dieser Gewalttat ist sie zwar unsicher, aber sie schämt sich nicht und weigert sich, sich von einem großen Sprungturm in den Tod zu stürzen. Und das macht Odysseus und die Götter fast wahnsinnig.
Okay, und wie kommt jetzt die Scham des Schwans, aus dem wir den Titel gehört haben, ins Spiel?
Ja, das ist wieder eine ganz eigene Geschichte. In der Mitte des Abends tritt nämlich eine Frau auf, die sich als Ajax-Double ins Schwert stürzen soll, weil Ajax ja nicht will. Im letzten Moment weigert aber auch sie sich und stellt sich als Sarah Lane vor. Die Ballerina, die im Hollywood-Film Black Swan die Schwanensee-Szenen von Natalie Portman getanzt hat, wofür Portman dann den Oscar bekommen hat, weil viele meinten, sie hätte das wirklich getanzt. Dabei wurde nur ihr Kopf auf den Körper von Sarah Lane montiert. Und auch diese Frau ist die ewige Zweitbesetzung und möchte es nicht mehr sein. Und Ajax und sie solidarisieren sich dann gegen Odysseus.
Das klingt nach vielen Themen für einen einzigen Theaterabend.
Ja, und dann wird auf der Leinwand auch noch das Gesicht von Natalie Portman auf das der Schauspielerin montiert. Da geht's dann quasi auch noch um KI und Technikkritik, alles interessante Fragen. Aber um das, was in der Figur Ajax eigentlich steckt, also dieses hochkomplexe psychologisch-soziologische Phänomen der Scham, das wird am allerwenigsten studiert. Das ist schon unterhaltsam, weil das Ensemble das so schön in die Alltagssprache holt und mit dem Publikum agiert. Aber inhaltlich finde ich es doch völlig zerfasert. Ich habe schon viele Arbeiten von Christopher Rüping gesehen. Das ist jetzt wirklich eine seiner Schwächeren. Da sollte man sich am DT lieber einfach das Ende der Welt oder Gier von ihm anschauen.
Barbara Behrendt war das, unsere Kritikerin über Ajax und der Schwan der Scham von Christopher Rüping. Die AutorInnen-Theatertage am Deutschen Theater in Berlin laufen noch bis Samstag, dem 21. Juni. Ein Polen-Mahnmal war erst in der Diskussion für Berlin, dann ein Gedenkort Polen. Jetzt soll es nach Jahrzehnten der Debatte ein deutsch-polnisches Haus geben und heute einen ersten Schritt zur Umsetzung dazu. Sandra Schwarte, das ist Thema gleich bei dir in der Sendung.
Ja, denn um 9.30 Uhr wird immerhin ein nun vorläufiger Gedenkstein enthüllt, so ist es, an dem Ort, an dem dieses deutsch-polnische Haus mal stehen soll, in Sichtweite von Kanzleramt und Bundestag. Es soll dann die Erinnerungsstätte werden, an der polnischen Opfer des Zweiten Weltkriegs gedacht wird. Warum es aber immer noch ein Stein ist und kein Haus, das habe ich den neuen Polen-Koordinator der Bundesregierung gefragt. Er heißt Knut Abraham.
Und das Gespräch dazu und den vorläufigen Gedenkstein für dieses Haus, ein wirklich fragwürdiges deutsches Wort, das können Sie gleich hören um kurz nach neun bei Sandra Schwarte. Jetzt schauen wir nochmal aufs Wetter für Berlin und Brandenburg. Da gibt es heute einen Wechsel aus mal mehr, mal weniger kompakten Wolken. Es soll hier und da etwas Sonne geben. Insgesamt trocken bleiben. Die Höchsttemperaturen 21 bis 24 Grad heute. In Berlin sind es derzeit zwischen 15 und 16 Grad. 15 Grad haben wir auch in Potsdam und 17 Grad in Cottbus. Mein Name ist Christoph Kober. Haben Sie einen erfolgreichen Montag. Kommen Sie gut in die Woche. Wir hören uns morgen wieder. Und was auf Straße und Schiene wichtig ist, gibt's jetzt von Kerstin Reinsch.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafelland. Zwischen Großkreuz und Liest gibt es Stau an einer Baustelle, 30 Minuten Verzögerung. A13 Berlin Richtung Dresden. Zwischen Ruhland und Ortrand ist die rechte Spur gesperrt. Dort steht ein defekter LKW. Die B102 ist in Brandenburg an der Havel zwischen Vorderlandstraße und Rosa-Luxemburg-Allee nach einem Unfall gesperrt. Stadtverkehr Berlin. Größere Staus stadteinwärts derzeit auf der A111 ab Holzhauser Straße und weiter auf dem Stadtring bis zum Funkturm. Dann auf der A113 zwischen Flughafen BER und Adlershof und auf der A115 zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanischer Allee. Außerdem auf der Berliner Straße in Pankow bis Schönhauser Allee, in Spandau auf der Straße am Juliusturm sowie auf Heerstraße in Wilhelmstadt und Westend. Und der Tiergartentunnel ist wegen Wartungsarbeiten bis Freitagabend gesperrt.
9 Uhr wird es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Sandra Schwarte im Studio. Gibt es noch ein Fenster für Verhandlungen Nahost? Über ein Atomprogramm, über Frieden? Die halbe Welt beschwört Israel und Iran, nicht weiter zu eskalieren. Auch Deutschland will helfen zu vermitteln. Der Einfluss ist allerdings begrenzt. Nachrichten dazu hat Kerstin Reinsch.
Israel und der Iran greifen sich weiter gegenseitig an. Dabei sind am frühen Morgen iranische Raketen in mehrere Wohnhäuser in Tel Aviv eingeschlagen. Auch auf das Zentrum des Landes gab es Raketenangriffe des Iran. Unmittelbar davor hat Israel nach eigenen Angaben Raketenstandorte im Iran beschossen. Bei den gegenseitigen Angriffen gab es Tote und Verletzte auf beiden Seiten. Schon gestern Abend sind in Teheran unter anderem das Polizeihauptquartier und das Ölministerium getroffen worden. Außerdem wurden der Geheimdienstchef und sein Stellvertreter getötet. Die EU-Außenbeauftragte Kallas hat für morgen eine Videokonferenz der EU-Außenminister zur Entwicklung im Nahen Osten einberufen. Der Eskalation im Nahostkonflikt wird auch Thema beim G7-Gipfel in Kanada sein. Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten westlichen Industrienationen kommen dort ab heute für 2 Tage zusammen. Bundeskanzler Merz ist schon in Kananaskis in den Rocky Mountains. Für ihn zählen auch die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs und der Zollkonflikt mit den USA zu den zentralen Themen. Der G7 gehören neben Deutschland, Kanada und den USA auch Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan an. Außerdem sind Staats- und Regierungschefs weiterer Länder als Gäste dabei, unter anderem aus Indonesien, Brasilien und Mexiko. In Polen wird heute ein Gedenkstein für Opfer von Nazi-Verbrechen in Polen enthüllt. Entschuldigung, in Berlin. Dazu wird in der Nähe des Kanzleramts ein Findling aus Mecklenburg-Vorpommern platziert. Tim Korge, RBB 24.
An der Zeremonie will unter anderem der regierende Bürgermeister Wegner teilnehmen. Der große Stein liegt auf dem Gelände der früheren Krolloper. Dort hatte Adolf Hitler 1939 den Überfall auf Polen verkündet und damit den Zweiten Weltkrieg begonnen. Der Direktor des Deutschen Polen-Instituts Löw sagte, Polen habe im Kampf gegen die deutschen Besatzer unermessliche Opfer erlitten. Das endlich zu würdigen sei wichtig, damit sich beide Länder einander weiter annähern können.
Brandenburgs Innenminister Wilke hat den Angriff auf die Veranstaltung Bad Freienwalde ist bunt verurteilt. Dabei hatten Vermummte gestern mehrere Menschen attackiert, die zum Teil der queeren Community angehören. 2 von ihnen wurden leicht verletzt, die Angreifer konnten unerkannt fliehen. Wilke sagte, wer Menschen auf einem Familien- und